Es gibt eine Nacht, die in unserer jüngeren deutschen Geschichte unvergesslich bleiben wird. Es ist die Nacht vom 9. auf den 10. November 1989. Diese Nacht der Befreiung, wer sie erlebt hat, und ich denke, die meisten von uns hier haben sie erlebt, der kann sie nicht vergessen. Was waren das doch für Bilder, als so um circa 23.30 Uhr die Schlagbäume geöffnet wurden und tausende Ostberliner in den Westteil der Stadt strömten mit fassungslosen Gesichtern und Freudentränen in den Augen, fielen sich da wildfremde Menschen in die Arme. Für unser Volk war das eine Nacht, die Geschichte machte. Aber es gibt noch eine andere unvergessliche Nacht, die ebenfalls Geschichte geschrieben hat. Und auch diese Nacht war eine Befreiungsnacht. Hunderttausende von Hebräern, die viele Jahre als Sklaven unterdrückt wurden, überquerten die staatliche Grenze von Ägypten und bewegten sich in die Freiheit. Was in dieser Nacht der Nächte geschah, wollen wir in dieser Botschaft betrachten. Vor zwei Wochen, da sprachen wir über die 9 Plagen, die Ägypten heimsuchten. Ihr erinnert euch sicherlich noch daran. Wisst ihr noch, was die letzte Plage war? Die letzte Plage, die 9. Plage, die 10. haben wir nicht betrachtet. Die haben wir für heute aufgehoben. Die Frösche waren vorher. Das kommt heute. Die Finsternis. 3 Tage lang dicke Finsternis. Und nachdem sich die Finsternis der 9. Plage aufgelöst hatte, will der Pharao das Volk immer noch nicht ausziehen lassen. Sein Herz war total verstockt. Und so muss Mose noch ein letztes Mal mit einer Drohbotschaft zum Pharao gehen. In 2. Mose 11 lesen wir, und der Herr sprach zu Mose: Ich will noch eine Plage über den Pharao und über Ägypten bringen. Danach wird er euch fortziehen lassen. Und wenn er euch ziehen lässt, so wird er euch sogar ganz und gar fortjagen. Und dann folgt noch eine etwas komische Anweisung. So rede nun zu dem Volk, dass jeder Mann von seinem Nächsten und jede Frau von ihrer Nachbarin silberne und goldene Gefäße fordern soll. Und wir fragen uns, warum um alles in der Welt sollten die Gold und Silber von den Ägyptern verlangen? Also ich hätte gesagt, Wasserkanister oder Wasserschläuche, Lebensmittelsäcke, getrocknete Fische, keine Ahnung, das wäre doch für so eine lange Wüstenreise viel sinnvoller gewesen. Was denkt ihr, warum gab Gott diese Anweisungen an die Israeliten, Gold und Silber von den Ägyptern zu verlangen? Ganz genau, sicherlich dafür, wir lesen in Vers 3 sogar, dass die Ägypter dieser Bitte nachkommen, weil sie Mose und das Volk anfangen zu respektieren. Und ihr habt richtig geantwortet, ich glaube, es hat auch nochmal eine Bedeutung, diese wertvollen Schmuckstücke, diese Geräte, die waren im Grunde der Lohn für 400 Jahre Sklavenarbeit. Das war nur gerecht, dass das Volk diese Entlohnung bekam. Und in der Tat hatte Gott in seiner Vorsehung auch schon das geplant, dass diese Edelmetalle einmal Verwendung finden würden beim Bau der Stiftshütte. Die Israeliten gehorchten der Anweisung und bekamen diese Dinge, weil Gott dahinter stand und die Gunst und sie einfach Gunst fanden bei den Ägyptern. Und dann folgt diese allerletzte Szene beim Pharao, die Ankündigung dieses zehnten, dieser zehnten Plage, dieses zehnten Schlags, sozusagen der Tod des Erstgeborenen. Und wir lesen 2. Mose 11, Vers 4. Und Mose sprach: So spricht der Herr, um Mitternacht will ich mitten durch Ägypten gehen. Und alle Erstgeburt im Land Ägypten soll sterben, von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Magd, die hinter der Handmühle sitzt, und alle Erstgeburt unter dem Vieh. Und es wird ein großes Geschrei sein im ganzen Land Ägypten, wie es niemals gewesen ist, noch sein wird. Aber bei den Kindern Israels soll kein Hund die Zunge regen, weder gegen Menschen noch gegen das Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen Ägypten und Israel. Dann werden alle diese deine Knechte zu mir herabkommen und mir zu Füße fallen und sagen: Ziehe aus, du und das ganze Volk hinter dir her. Danach werde ich ausziehen. Und er ging vom Pfarrer hinweg mit grimmigem Zorn. Der Tod der Erstgeborenen war natürlich der schwerste Schlag. Alle Pläne und Träume eines Vaters waren in der damaligen Gesellschaft mit diesem Sohn verbunden. Der Erstgeborene erbte nicht nur den doppelten Anteil vom Besitz des Vaters, sondern in Ägypten war er derjenige, der den Thron bestieg und die Dynastie weiterführte. Diese Plage, die traf natürlich emotional den Pharao und seine Familie am meisten. Ab jetzt gab's kein Zurück mehr. Das Gericht über Ägypten war beschlossen. Ich finde das hochinteressant. Zwei Hebräer werden groß im Land der Pharaonen. Der erste war Josef. Ihn gebrauchte Gott, um das Haus Israel und das Land Ägypten damals in dieser schweren Hungersnot zu bewahren. Der zweite Mann war Mose. Und er wurde von Gott als Werkzeug zum Gericht an Ägypten gebraucht. Und jetzt geht es in diese grandiose Passage, wo es um die Errettung durch das Blut des Passahlamms geht. Das ist eine der wichtigsten Episoden in der Geschichte Israels. Ich würde sogar behaupten, was wir jetzt gleich betrachten werden, gehört zu den Schlüsselereignissen der Heilsgeschichte. Und mich fasziniert das total. Diesem einen Ereignis wird in der Bibel viel mehr Bedeutung geschenkt als der ganzen Geschichte Ägyptens. Warum ist das so? Nun, weil das Passa die Grundlage der Erlösung deutlich macht. Es spielt eine wunderbare Rolle bei der Errettung des Volkes Gottes. Außerdem ist es außerordentlich reich an bildlicher Vorschattung auf die endgültige Erlösung. Und das ist viel wichtiger als die ganze Pracht des Pharaos und Ägyptens. Lasst uns lesen aus 2. Mose 12, Exodus 12, Abvers 1. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach: Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. So beginnt also dieser Abschnitt, der das Passafest einführt. Gott gibt ganz konkrete Anweisungen, wann dieses Fest gefeiert werden soll. Und weil der Auszug aus Ägypten für das Volk Israel der Beginn einer neuen Epoche, der Anfang neuer Lebensverhältnisse bedeutete, wurde auch ein neuer Kalender eingeführt. Der Monat des Auszugs sollte der erste Monat sein, mit dem hebräischen Monat Aviv. Ehrenmonat, Frühlingsmonat, fiel auf Mitte März bis Mitte April, begann also fortan das religiöse Jahr der Israeliten. Nach der babylonischen Gefangenschaft wurde dieser Monat Nisan genannt. Und am 14. Tag des ersten Monats, wenn Vollmond war, sollte das Passafest beginnen. Ich denke, auch das hat symbolische Bedeutung, dass Gott das Ereignis der Errettung und das Passafest in die Frühlingszeit setzte, weil gerade diese Jahreszeit für neues Leben, neuer Anfang und Wachstum steht. Vers 3. Redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht: Am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm. Ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Hause wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zur Abendszeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen in derselben Nacht das Fleisch essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, sein Haupt samt seinen Schenkeln und den inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen: eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen. Und in Eile sollt ihr es essen. Es ist das Passa des Herrn. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen. Vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypten ein Strafgericht vollziehen. Ich, der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen will. werde. Das, meine Lieben, ist ein monumentaler Text voller Symbolik und tiefer Bedeutung. Und ich stelle mir vor, wie damals der Hausvater jeder jüdischen, hebräischen Familie so ein einjähriges Lamm oder Ziege ins Haus brachte. Und wenn die Familie zu klein war, um ein ganzes Lamm zu essen, dann hat man sich mit dem Nachbarn zusammengetan. Es war ein Gemeinschaftsmahl. Ein einjähriges, männliches, fehlerloses Tier musste es sein. Und es war sehr wichtig, dass man es genau vorher beobachtete und prüfte. Und dann am Abend wurde das Lamm geschlachtet. Jeder musste beim Schlachten dabei sein. War sicherlich kein ansehnlicher Anblick, vor allem nicht für die Kinder. Ich erinnere mich als Kind, da konnte ich nie dabei sein bei so einer Schlachtung. Bei uns in Siebenbürgen in Rumänien war es üblich, an Ostern, natürlich auch in Verbindung mit der christlich-jüdischen Tradition, hat man das gemacht. Es war da üblich, ein Lamm zu schlachten und auch zu grillen am Feuer. Ich konnte das nie ansehen, wenn so dieses kleine, süße, weiße Lämmchen, das gerade jetzt gekauft wurde und man hat es streicheln dürfen, anschauen dürfen, liebkosen dürfen und das sollte jetzt geschlachtet werden. Nee, war nicht so einfach, das anzuschauen. Habe ich nie gemacht. Wenn ich den Text hier richtig lese, dann mussten alle dabei sein beim Schlachten dieses Lammes. Sie mussten sich identifizieren mit dem, was da geschah. Und dann wurde dieses Blut genommen und die zwei Türpfosten und die Oberschwelle der Haustür bestrichen als Hinweis dafür, dass hier Israeliten wohnten. Und dieses Zeichen, das sollte sie vor dem Gericht schützen. Und dann wurde das Fleisch des Lammes gebraten über dem Feuer und alles musste verzehrt werden. Und was nicht verzehrt werden konnte, was man nicht essen konnte, das musste verbrannt werden. Und mit dem Fleisch des Lammes aß die Familie ungesäuertes Brot und Bitterkräuter. Die Bitterkräuter, Moror genannt, sie sollten daran erinnern, dass die Ägypter den Israeliten das Leben schrecklich bitter und schwer gemacht hatten. Und die ungesäuerten Brote, die waren ein Zeichen der Eile und erinnerte auch an das Brot des Elends, das sie während der Sklaverei gegessen hatten, der holländische Rabbiner de Vries. Er schreibt in seinem Standardwerk Jüdische Riten und Symbole Folgendes zum Passa. In aller Eile mussten sie ihr Pessach, so hieß das Mahl, essen. Das Pessachlamm wurde nicht etwa langsam zubereitet, sondern schnell am Spieß gebraten. Auch war es keine festliche Mahlzeit. Man aß nicht am Tisch, sondern aß stehend, in ängstlicher Erwartung, bereit für die Reise, die Lenden gegürtet, den Wanderstab in der Hand. Von der Mahlzeit durfte nichts übrig bleiben, denn am nächsten Morgen würden sie nicht mehr hier sein. Das ist Pessach. Auch konnten sie keine Beilagen essen. Sie aßen nur ungesäuertes Brot. Matzen, Brot aus Wasser und Mehl. Dieses Brot sollte das Wahrzeichen für die Eile werden. Deshalb durfte der Teig nicht gären und aufgehen. Es sollte das Brot des Elends sein, das sie in der Sklaverei aßen, als sie nicht einmal Zeit für eine Mahlzeit in Ruhe hatten. aber es sollte auch ihr erster Bissen als freie Menschen sein, als so plötzlich die Stunde ihrer Befreiung schlug. Während das Volk Israel hinter verschlossenen Türen dieses Mahl verzehrte, starb in jedem ägyptischen Heim, vom Pharaonenpalast bis zur ärmsten Sklavenhütte, der erstgeborene Sohn. Und in jedem Stall das erstgeborene Tier. Es geschah mitten in der Nacht, als die Nation tief im Schlaf lag. Ich glaube, Rodney Scott hat das in seinem Exodus-Film ziemlich gut dargestellt. Es ist so wie ein dunkler Schatten, der so sich über das Land Ägypten hinzieht. Und wo er über die Häuser streift, ist der Tod. Gott selbst war die Ursache hinter dem großen Sterben. Mit dieser zehnten und letzten Plage übte Gott Gericht an Ägypten und klärte eindeutig die Autoritätsverhältnisse, nicht der Pharao und die ägyptischen Götter, sondern allein Jahwe ist der wahre und souveräne Gott. Er allein hat Macht über Leben und Tod. An dieser Tatsache konnte spätestens jetzt kein Zweifel mehr bestehen. Und noch in der gleichen Nacht ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und flehte sie an, Ägypten zu verlassen. Er sagt ihnen sogar, geht hin und opfert eurem Gott und bittet auch für mich um Segen. Und nicht nur der Pharao bat das Volk wegzuziehen, sondern auch die Ägypter, die drängten regelrecht die Israeliten. Geht, verlasst dieses Land. So schnell wie möglich. Und so geschah es, als der Morgen anbrach, verließen Hunderttausende von Menschen, man schätzt ungefähr 2 Millionen, denn 600.000 waren nur die Männer im wehrpflichtigen Alter. Sie verlassen Ägypten und bewegen sich in die Freiheit. Was muss das für eine Szene gewesen sein? Berührt mich jedes Mal zutiefst. Ein bisschen kann ich die Freude nachempfinden. Ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe in jener Nacht des 15. Januars 1988, als ich mit meiner Familie damals aus dem finsteren Dunkeln Rumänien unter dem Regime Ceausescu ausreisen durfte. Und nach der Kontrolle an der rumänischen Grenze, das war immer so ein ganz kritischer Punkt, hoffentlich lassen die uns raus. So im letzten Augenblick hätte ja noch was schief gehen können, also sehr emotional. Und dann, als man endlich da durch war, die Grenzkontrolle raus, der Zoll draußen aus dem Zug und der Zug anfing zu rollen und wir uns so in Richtung Freiheit bewegten, in diesem Orient Express Richtung Österreich, das war einer der schönsten Momente in meinem Leben. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Es war ja Nacht, ich habe das Fenster aufgemacht und habe den Kopf in den Fahrtwind gesteckt und habe vor Freude einen richtigen Jauchzer, Jubel, Freiheit rausgeschrien. Der Psalmist, inspiriert durch den Heiligen Geist, er, Er fasst im Psalm 105 die Atmosphäre jener Nacht der Nächte mit den Worten zusammen: Dann führte er sein Volk heraus, gesund und stark, reich beladen mit Silber und Gold. Die Ägypter waren froh, sie endlich los zu sein. So sehr hatte sie die Furcht vor ihnen gepackt. Und so führte er sein erwähltes Volk heraus. Und sie sangen und jubelten vor Freude. Der Auszug aus Ägypten war ein historisches, einmaliges Ereignis. Und es war die Geburtsstunde des Volkes Israels. Bis auf den heutigen Tag erinnern sich die Juden, wenn sie Pessach feiern, an jene Nacht der Nächte, wo so deutlich wurde, wer der wahre Gott ist. Jahwe ist sein Name. Ich bin, der ich bin, ist der große Befreier. Er hat sein Volk erlöst. Er hat sein Versprechen eingehalten. Ihm ist alle Macht gegeben und er hat das letzte Wort. Ein Jahrtausend und einige Jahrhunderte später tauchte am Ufer des Jordans ein ganz besonderer, einmaliger Mann auf. Johannes der Täufer, der damals schon als Prophet in Israel anerkannt war, er zeigt auf diesen Mann und er sagt: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Darüber wollen wir jetzt noch in den verbleibenden Minuten dieser Predigt noch nachdenken. Die Rettung durch das Blut Christi, unseres Passahlamms. Wir heute, die wir Christus in unserem Leben erfahren haben, wir lesen diese unglaubliche Geschichte über diese Nacht der Nächte. Und wir haben erkannt, dass Jesus Christus das vollkommene Passahlamm ist, auf das alle Opfer des Alten Testaments hindeuteten. Für uns ist Christus unser Passahlamm geworden. Und das ist dieser zweite Hauptgedanke in dieser Botschaft, der uns auch zum Abendmahl hinführt. Wir können mit Paulus bezeugen, denn auch unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. Und wenn wir heute die Geschichte von der Rettung Israels gelesen und gesehen haben, welche wichtige Rolle das Blut des Passahlamms dabei spielte, dann erkennen wir, dass eigentlich alles am Passa einen symbolischen Zusammenhang hat. Zum Beispiel wird der fleckenlose, vollkommene Charakter unseres Herrn Jesus darin angezeigt, dass das Lamm, welches die Israeliten schlachten sollten, makellos sein musste. Es musste herausgenommen, abgesondert, männlich sein. Und man musste es genau begutachten, bevor es geschlachtet wurde. 4 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Jerusalem. Und er wurde in den darauffolgenden Tagen von der religiösen Elite, von den religiösen Führern geprüft. Es konnte kein Fehler an ihm gefunden werden. Kann man nachlesen in Matthäus 21. Er stellte sich als das vollkommene Opferlamm dar. Pilatus musste sagen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Und dann wurde das Passahlamm vor der ganzen Versammlung geschlachtet, wie es auch mit Christus war. Jesus starb am 14. Nisan oder Aviv, dem Rüsttag auf das Passa. Der Geschichtsschreiber Josephus berichtet, es war üblich, dass das Passa um ca. 15 Uhr am Nachmittag geschlachtet wurde. Genau um die Zeit starb Jesus. Und in Exodus 12, 46 fordert der Herr von den Israeliten, dass sie den Lämmern kein Bein brechen durften und nichts bis zum nächsten Morgen übrig bleiben durfte. Auch dies wurde durch das menschliche Opferlamm Jesus Christus erfüllt. Noch vor Ende des Tages wurde Jesus vom Kreuz genommen und kein Knochen hat man ihm gebrochen. Und Johannes sagt uns in Johannes 19, Vers 36, das alles ereignete sich, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Aber die wichtigste Bedeutung und auch Anwendung beim Passa ist das Vergießen des Blutes. Lass uns ein bisschen diesen Aspekt überdenken. Denn unsere Errettung geschah durch das Blut Christi des vollkommenen Passahlamms. Das Wort Pessach bedeutet höchstwahrscheinlich vorbei oder vorüberziehen. Bei dieser 10. Plage ging Gott im Gericht durch Ägypten und eigentlich hätte das Gericht auch das Volk Israel treffen müssen. Keiner dieser Menschen, egal wie fromm oder äußerlich fromm sie gewesen sein mögen, gelebt haben mögen, konnte keiner, auch nicht einer, vor der Heiligkeit Gottes bestehen. Die Hebräer waren keine sündlosen Menschen. Sie waren schuldig vor dem heiligen Gott und hätten das gleiche Gericht verdient, das über Ägypten kam. Aber der Herr, er stellte ein Opfer bereit und in dem vergossenen Blut an den Türpfosten und Oberschwelle gab es einen Schutz und völlige Befreiung. Allein schon in diesem Hinweis, dass das Blut an den Türpfosten und an den Pfosten und der Oberschwelle, ja, der Pfosten, die Oberschwelle angebracht werden musste. Der Pfosten, die Oberschwelle. Auch da kann man schon einen Hinweis auf das Kreuz erkennen. Das Blut, es stellte sicher, was sie, die Hebräer, als sündiges Volk brauchten. Und überall dort, wo dieses Zeichen vorhanden war, da wurde die Erstgeburt der Familie verschont. Warum denn? Weil die Passa-Lämmer anstelle der Erstgeborenen gestorben waren. Es hatte eine Stellvertretung stattgefunden. Das Blut an den Türpfosten und der Oberschwelle, es sprach von stellvertretender Versöhnung. Wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorüberziehen. Das Blut war das Zeichen für Gott. Das Zeichen, dass diese Menschen in diesen Häusern, dieses Volk, diese Hebräer, im Vertrauen auf dieses Wort, das Gott ihnen gesagt hatte, diese Stellvertretung im Grunde angenommen hatten. Und so wird hier das Blut des Herrn Jesus vorgeschattet. Es war ein Zeichen für Gott, dass eines Tages Sein geliebter Sohn, der in allem dem Vater gehorsam war, der seine höchste Freude darin fand, den Vater zu verherrlichen, dieser Sohn, der Mensch und Gott zugleich war, er würde als Sühneopfer am Kreuz mit seinem Blut für die Sünden der Menschheit bezahlen. So wie das männliche Lamm anstelle des Erstgeborenen getötet wurde und ihn dadurch vor dem Tod bewahrte. So starb das Lamm Gottes stellvertretend für jeden Sünder, um ihn vor Gottes Gericht zu bewahren. Das Blut des Herrn Jesus. Es ist der Preis, durch den Menschen von der Sünde freigekauft wurden. Und der Paulus, der sagt das in Kolosser 1, Vers 20, dass wir durch Christus mit Gott versöhnt wurden und dass Christus Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Ungefähr vor einem Jahr haben wir diese Stelle auch betrachtet, als wir diese Kolosserreihe hier hatten. Am Kreuz hat den Sohn Gottes, das wahre Passahlamm, das Gericht getroffen, das mich und dich hätte treffen müssen. Denn Gott, der kann nicht einfach nur ein Auge zudrücken, wenn es um Schuld, wenn es um Sünde geht, weil er ist heilig und gerecht und er kann seine Heiligkeit und Gerechtigkeit nicht kompromittieren. Wenn ein Mensch durch Gottes Gnade diese Wahrheit erkennt, wenn er auf diese Stellvertretung vertrauen kann, wenn er in seinem Herzen weiß, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen, wie das in diesem Hymnus heißt. Wer das in seinem Herzen erfasst hat, er erfährt diesen vollkommenen Frieden. Das Blut des Lammes und das sichere Wort Jahwes, wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. Wann in dieser furchtbaren Nacht von Gericht und Tod der feste Grund für Israels Schutz und Frieden. Und sie sind auch ein fester Grund, auch für uns und für jeden, der Christus als Stellvertreter in sein Leben aufnimmt. Viele Menschen verstehen diese Zusammenhänge nicht. Sie finden den ganzen Opfergedanken, das Blut, das Kreuz, die Stellvertretung ziemlich absurd. Es ist für sie eine Torheit. Sie sehen auch keine Logik darin. Und ich musste, als ich diesen Text wieder las, denken, als Mose die Hebräer aufforderte, die Türpfosten mit dem Blut eines frisch geschlachteten Lammes zu bestreichen. Da war das auch kein besonders appetitlicher Auftrag. Gab es einen logischen Grund für die Israeliten, so etwas zu tun? Ich weiß es nicht. Aber Gott verlangte es. Und es war genug. Im Blut dieser getöteten Lämmer, da lag keine magische, übernatürliche Kraft. Aber Gott hatte in seiner unfassbaren Weisheit einen Plan entworfen, der nur eines verlangte. Vertrauen und Gehorsam. Es wurde von dem Volk Israel nicht verlangt, dass sie alles verstanden, was sie taten. Es wurde nicht von ihnen erwartet, dass sie jetzt über dieses Ritual tiefschürfende Gespräche, philosophische, theologische Diskussionen führten. Gott fragte sie auch nicht, ob sie mit dem Plan einverstanden waren, sondern da gab es klare Anweisungen und eine einzige Bedingung, dem Wort Gottes zu vertrauen. Und wer sich unter dieses Blut stellte, weil, Weil er Gottes Wort vertraute, der wurde verschont. Und ich bin sicher, die meisten von uns hier, die haben auch ihre eigene Befreiungsgeschichte, ihre eigene Nacht der Nächte erlebt. Und auch sie begann damit, dass wir Jesus als unser Passalam, als unseren Erlöser und Herrn erkannten, dass wir ihm Vertrauen schenkten und unser Leben ihm anvertraut haben. Wir haben das Evangelium gehört und im Herzen begriffen. Sein Blut wurde für uns vergossen. Sein Blut macht uns rein von aller Schuld. Und wer das im Vertrauen annimmt, der lebt im Frieden mit Gott und der ist wirklich frei. Als Jesus vor der Stunde der Passion mit seinen Jüngern in dem Obersaal zusammen war und das Abendmahl einsetzte, da tat er das in Anlehnung an das Passamahl. Im Grunde wurde an jenem Abend das Passamahl umgestaltet, weil nun Christus als Lamm Gottes im Mittelpunkt steht. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, erinnern wir uns ganz besonders an unser Passalamm, an Jesus Christus. Wir denken daran, wie wir durch seinen stellvertretenden Opfertod am Kreuz von Golgatha befreit wurden vom Gericht. Und wir verkündigen seinen Tod, indem wir von diesem Brot essen und diesen Kelch trinken. Und wir feiern unseren Erretter, der durch seinen Gehorsam dem Vater gegenüber einfach diesen Gott, seinen Gott verherrlichte. Und was für die Israeliten das Passamahl ist, ist für uns das Abendmahl. Eine Erinnerung, die ganz wichtig ist für unseren geistlichen Wachstumsprozess. Und liebe Geschwister, ich bin der Meinung, dass dieses Erinnerungsmahl, das wir auch dann noch feiern werden in diesem Gottesdienst, für uns alle auch ein Ansporn sein kann zu einem heiligen Leben, zu einem Leben, das die Sünde hasst. Denn in 1. Petrus 1, Vers 18 erinnert uns Petrus an den hohen Preis der Erlösung, den Gott bezahlt hat. Da heißt es, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Gott, er hat den höchsten Preis bezahlt, um uns loszukaufen von der Sünde. Und wie sollten wir uns da nicht fürchten, einfach leichtfertig mit der Sünde umzugehen, so nach dem Motto, wir haben einen gnädigen Gott, ich liebe es zu sündigen, wir sind ein cooles Team. Nein, es gibt keine billige Gnade, so wie Bonhoeffer das pointiert ausgedrückt hat. Und ich glaube, das will Petrus hier auch in dem Zusammenhang sagen. Wollen wir also dieses Mahl nicht leichtfertig zu uns nehmen? Es ist wichtig, dass wir gerade auch angesichts der Mahlfeier ganz bewusst auf unser Herz, auf unsere Beziehung zu unserem Herrn und natürlich auch auf unsere Beziehung zu unserem Nächsten achten. Dass wir dieses Mahl hier regelmäßig am Sonntag feiern. Es sollte uns auch alle ein Ansporn sein, wirklich ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Ein Leben zu führen, das ihn groß macht, das durchdrungen ist von Liebe zu Gott und auch Liebe zu den Menschen. Und noch eins, wenn wir schwach werden und fallen, und wir erleben das auch so oft, eigentlich immer wieder in unserem Alltag, wenn wir sündigen, dann ist es wichtig, dass wir die Sünde nicht leichtfertig nehmen, sondern sie immer wieder unserem Herrn Jesus bekennen, denn er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, so heißt es in seinem Wort, und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also nochmals, beim Abendmahl erinnern wir uns voller Dankbarkeit an den Preis unserer Erlösung. Jesus Christus starb stellvertretend für uns am Kreuz. Zweitens, wenn wir den hohen Preis bedenken, den Jesus bezahlt hat, dann ist das auch ein Ansporn. Und da sollte es ein Ansporn sein zu einem geheiligten Leben. Und noch ein letztes möchte ich erwähnen, wie das Passa, unser Verständnis des Abendmahls, noch in einer Weise bereichern kann. Wir haben gesehen, während außerhalb des Hauses das Blut des Lammes zu Gott sprach, rüstete es im Innern des Hauses eben das Essen, das Verzehren des Fleisches des Lammes, dieses Lammes, das geschlachtet wurde, gebraten wurde, gegessen wurde. Es rüstete das Volk aus für den Weg, dass sie gehen sollten. Wir können auch sagen, das Lamm ernährte die Israeliten, es rüstete sie aus mit Energie für den Weg. Und ich denke, liebe Geschwister, wenn wir dieses Brot zu uns nehmen, bezeugen auch wir, dass Jesus Christus in uns ist und wir in ihm. Wir bezeugen unsere Identifikation mit ihm. Es gibt uns die Kraft, die Energie, um auf diesem Weg der Nachfolge zu gehen. Das Abendmahl ist also auch ein Bild des Ernährtwerdens durch Christus. Die Inbesitznahme durch seine Person. Wir essen von dem Brot, wir denken daran, dass Jesus das wahre Brot des Lebens ist. Er lebt durch seinen Geist in uns. In ihm haben wir eine neue Identität. Und durch ihn können wir unsere Füße auf den Weg des Friedens halten. Lasst uns in diesem Bewusstsein jetzt anschließen an diese Predigt. Unser Passahlamm, Jesus Christus, anbeten. Und wenn wir dann das Abendmahl feiern, dann lade ich euch ein, dass wir das mit einem fröhlichen und auch ehrfurchtsvollen Herzen der Anbetung tun. Wir wollen es feiern als freie Menschen in Christus. Wir gehören nicht mehr zu Ägypten. Einst waren auch wir Sklaven der Sünde. Jetzt aber sind wir befreite Kinder Gottes durch das Blut des Lammes. Amen.